Einen wunderschönen guten Morgen euch allen auch von meiner Seite. Ich bin ganz dankbar, dass ich mal wieder hier stehen darf. Und nicht nur, dass ich stehen darf, sondern dass ich hier vor euch stehen darf und wichtige Gedanken Gottes mit euch teilen darf. Ich setze unsere kleine Predigtreihe von Nehemia heute fort. Und da geht es ja um das Thema Widerstände überwinden. Wie gehen wir mit Widerständen richtig und gut um? Und das Tolle ist ja, dass die Bibel auf alle Lebensfragen Antworten hat. Und so gibt es diese wunderbare Geschichte, diesen Teil der Nehemia-Geschichte, an der wir wunderbar lernen können, wie wir eben mit Widerständen umgehen. Zum einen ist mal festzuhalten, es gibt immer wieder Widerstände, mit denen eben auch Nehemia und die Bauleute damals kämpfen mussten. Und auch wir dürfen das in unserem Leben heute erleben. Und die Frage ist, wie gehen wir denn damit um? Manche Menschen sind ja ein bisschen schockiert, wenn es Widerstände gibt und gefällt ihnen gar nicht gut. Ich bin begeistert von Widerständen, weil das heißt, der Feind Gottes hat dich noch nicht eingelullt. Also wenn alles ganz ruhig ist und alles wunderbar läuft, dann wird's langsam gefährlich. Ja, dann können wir bequem und gemütlich werden. Aber wenn es kocht und brennt, dann blühe ich auf, ja, weil ich merke, okay, ich bin noch alive und da hat jemand was dagegen, dass ich hier irgendwas mache. Und das bedeutet, ich bin auf einem guten Weg. Ich muss dann eben nur sehen, wie ich mit den Dingen klarkomme. Zur Vorgeschichte. Wir erinnern uns an das bisher Gesagte. Der Nehemia hatte eine unglaubliche und ganz wundersame Berufung für den Wiederaufbau der Stadtmauer in Jerusalem erhalten. Der damalige König Artaxerxes, der hatte gemerkt, dass es ihm nicht gut geht und ihn gefragt. Und dann hat eben Nehemia berichtet von seiner Not, dass die Stadt Gottes, die Stadt Israel, keine Stadtmauer hat und dass es den Israeliten dort nicht gut geht. Und der König hat ihm dann eine ganz große Gunst gewährt. Das war ein Riesenwunder, dass er ihm erlaubt hat, diese Stadtmauer wieder aufzubauen. Das war ganz eindeutig, dass Gott hier seine Hand im Spiel hatte, denn das war absolut nicht normal. Es war eher so, dass die Könige versucht haben, die unterworfenen Städte klein zu halten und gering zu machen. Deswegen wurden ja die Stadtmauern geschliffen, das heißt niedergerissen und die wichtigen Gebäude wie Tempel und so weiter zerstört. Und der Artaxerxes hat dann dem Nehemia erlaubt, diese Stadtmauer wieder aufzubauen. Wenn man dann überlegt, dass Nehemia so grandios berufen worden ist, dann ist das ja schon, sollte man ja eigentlich denken, dann geht auch alles wunderbar weiter. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wir waren von Gott nach Heidelberg geführt worden und hatten da auch ganz eindeutige Zeichen erlebt und richtige kleine Wunder. Und dann dachten wir, na klar, wir kommen nach Heidelberg, zack, haben wir eine Wohnung und alles ist gut. Ich meine, wir hatten als Studenten das Privileg, ein ganzes Haus zu haben für ein Appel und ein Ei nach hiesigen Maßstäben und dachten, das geht natürlich so weiter bei der Führung. Aber Pustekuchen, wir haben einfach keine Wohnung gefunden. Stattdessen haben wir erleben dürfen, meine Frau war schwanger mit dem zweiten Kind. Wir hatten auf einmal ein ganz tiefes Mitempfinden mit Maria, wie das ist, ein Kind im Bauch zu tragen, zu wissen, die Geburt steht bevor und du weißt nicht, wo dieses Kind geboren wird. So ging's uns. Also die Weihnachtsgeschichte hat für uns an der Stelle eine ganz neue Dimension gewonnen. Ja, also Nehemia, eine unglaubliche Berufung. Und ja, dann auf einmal tun sich Widerstände auf. Das lesen wir jetzt. Ich mute euch ein bisschen was zu, weil wir brauchen den Text unbedingt im Zusammenhang. Und es ist ja nicht schlecht, das Wort Gottes zu lesen. Also fangen wir mal an mit Nehemia 3, Vers 33. Das ist die Folie 4 für den Beamerman. Als Sanballat, ein Lokalfürst, erfuhr, dass wir mit dem Bau der Stadtmauer begonnen hatten, da packte ihn der Zorn. Er verspottete uns vor seinen Vertrauten und den Truppen von Samaria. Was wollen diese armseligen Juden eigentlich? Jerusalem zur Festung ausbauen? Sie meinen wohl, wenn Sie Opfer darbringen, dann können Sie an einem Tag fertig werden. Mit diesen verbrannten Steinen und diesem Schutt wollen Sie eine neue Stadtmauer errichten? Der Ammoniter Tobias stand neben ihm und pflichtete ihm bei. Sollen Sie doch bauen. Wenn ein Fuchs an der Mauer hochspringt, dann fällt sie in sich zusammen. Doch ich, spricht Nehemia, betete, Herr, unser Gott, hör doch, wie sie sich über uns lustig machen. Strafe sie für ihren Spott. Sorge dafür, dass ihnen ihr ganzer Besitz genommen wird und sie in ein fremdes Land verschleppt werden. Vergib ihnen nicht. Vergiss niemals, welches Unrecht sie uns angetan haben. Denn sie haben uns, sie haben die verspottet, die Jerusalem wieder aufbauen. Trotz alledem besserten wir die Mauer weiter aus. Und schon bald waren ihre Lücken bis zur Hälfte geschlossen. Denn das Volk arbeitete mit ganzer Kraft. Als Sanballat und Tobia, die Araber, die Ammoniter und die Einwohner von Aschdod erfuhren, dass der Aufbau der Jerusalemer Stadtmauer Fortschritte machte und die letzten Lücken schon fast geschlossen waren, gerieten sie in Wut. Sie verbündeten sich, um Israel anzugreifen und unsere Pläne zu durchkreuzen. Wir aber flehten zu unserem Gott und stellten Tag und Nacht Wachen auf. Das Volk der Judäa sang ein Klagelied. Die Kraft der Träger reicht nicht mehr. Der Schutt ist viel zu viel. Alleine ist es uns zu schwer. Wir kommen nie ans Ziel. Unsere Feinde dachten, noch bevor die Juden uns bemerken, sind wir mitten unter ihnen und bringen sie um und zerstören ihr Bauwerk. Aber immer wieder kamen Juden, die in ihrer Nähe wohnten, zu uns und erzählten, was die Völker ringsum im Schilde führten. Darum stellte ich dort wehrfähige Männer auf, wo die Mauer noch besonders niedrig war und Lücken aufwies. Sie waren nach Sippen eingeteilt, mit Schwertern, Lanzen und Bögen bewaffnet. Ich sah mir alles noch einmal genau an und dann sagte ich zu den führenden Männern und dem übrigen Volk, habt keine Angst vor ihnen, vertraut dem Herrn, denn er ist groß und mächtig. Kämpft für eure Brüder und Söhne, für eure Töchter und Frauen und für eure Häuser. Als unsere Feinde das hörten, dass wir alles wussten und dass Gott ihre Pläne vereitelt hatte, konnten wir wieder an die Arbeit gehen. Allerdings baute von diesem Tag an nur noch die Hälfte der Männer an der Mauer weiter. Die anderen hielten mit ihren Rüstungen Wache und waren mit Lanzen, Schilden und Bogen bewaffnet. Sie standen mit ihren Offizieren hinter den Männern, die an der Mauer arbeiteten. Die Lastträger trugen mit der einen Hand das Baumaterial, mit der anderen hielten sie eine Waffe. Alle Arbeiter hatten ihr Schwert umgeschnallt. Der Mann, der mit dem Horn Alarm blasen sollte, blieb die ganze Zeit in meiner Nähe. Den führenden Männern und dem übrigen Volk hatte ich eingeschärft, die Mauerabschnitte, die wieder aufgebaut werden müssen, sind sehr lang. Darum sind wir auch weit voneinander entfernt. Sobald ihr irgendwo das Horn blasen hört, lauft schnell dorthin und unser Gott wird für uns kämpfen. So arbeiteten wir alle vom Morgengrauen bis zum Einbruch der Dunkelheit und die Hälfte der Männer hielt mit der Lanze in der Hand Wache. Ich hatte allen befohlen, übernachtet in Jerusalem, damit ihr nachts eine Wache übernehmen könnt und tags arbeiten könnt. Sogar nachts zog ich meine Kleider nicht aus und auch meine Verwandten, meine Mitarbeiter und die Männer meiner Leibgarde waren jederzeit einsatzbereit mit der Waffe in der Hand. Ja, ihr Lieben, an dieser Geschichte seht ihr, wie Widerstand aussehen kann. Ziemlich heftig und zum Teil echt perfide. Es ist sehr interessant, die Taktik der Feinde Gottes mal zu beleuchten. Das Erste, was kommt, das ist Spott. Das ist wirklich heftig und vor dem Spott kommt eigentlich in der Regel der Zorn. Die Gegner Gottes regen sich auf, sind wütend. Und dann fangen sie an, das Volk Gottes zu verspotten. Und ja, es ist schon interessant, wie im Einzelnen die Feinde dann auf uns rumhaken. Spott ist eine ganz beliebte und eine ganz wirksame Waffe. Auch König Hiskia wurde bei der Belagerung von Jerusalem vor dem Exil, zur Erinnerung, mit Spott überschüttet und überzogen. Man hat ihm vor der Stadtmauer stehend einen Spottbrief vorgelesen, aber immer in Gegenwart der ganzen Menschen, der ganzen Armee, der ganzen Beteiligten, sodass also der Verspottete regelrecht beschämt worden ist. Das ist auch eine ganz interessante Taktik. Kommen wir nachher nochmal darauf zurück. Das Tückische am Spott ist, dass die aufgeführten Dinge nur allzu wahr sind. Die Juden waren schwach. Es gab unglaublich viel Schutt. Es gab furchtbar viel zu tun. Und das Baumaterial war schlecht. Es war alles zerstört, zerschlagen, verbrannt. Und das schmerzt, wenn einem dann die eigenen Defizite entgegengehalten werden. Ja, das ist, wenn einer verspottet wird und der Gegner, der einen verspottet, genau in die Wunden reinhakt, die wir so haben. Das tut richtig weh. Ich weiß nicht, kennt ihr sowas? Das ist ja auch interessant, dass sie genau merken, wo deine Schwachpunkte sind und da drauf richtig rumhacken. Ja, wir werden auch beim Bau der Kirche und heute mit solchen Vorwürfen konfrontiert. Ich habe zum Beispiel zu hören gekriegt, naja, bei euch in der Gemeinde, das sind ja sowieso nur die Loser, die Verlierer, die Leute, die es nötig haben. Oder ihr seid doch sowieso so eine kleine Schar, ihr habt ja gar nichts zu melden. Ja, das ist leider wirklich wahr oft, von den Fakten her. Aber Gott benutzt nicht die Starken dieser Welt, sondern gerade die Schwachen. In unserer Schwachheit ist Gott stark. Wer das schon mal erlebt hat, der sieht die Dinge mit ganz anderen Augen. Wenn du einen starken Gott erlebst, der dich durchträgt, trotz aller deiner Defizite, dann weißt du, was möglich ist. Diese Waffen von Hohn und Spott in Verbindung mit Wut und Zorn und verbaler Gewalt sind übrigens modern geworden. Bei der Konferenz von Donald Trump, dem Präsidenten der USA, mit dem Präsidenten der Ukraine, mit Herrn Zelensky, war das ganz, ganz gut zu beobachten. Donald Trump war in ganz großer Wut, weil die Ukrainer einfach nicht machen wollten, was er will. Ja, das war sehr interessant. Und dann hat er ihn eingeladen ins Weiße Haus und dann wurde plötzlich unvermittelt der Zelensky massiv beschimpft, unverschämt bedrängt und absolut bloßgestellt. Er wurde regelrecht beschämt. Und später hat Trump sogar zugegeben, dass das alles kein Unfall war, sondern pure Absicht. Also, die Parallelen zu unserer Nehemia-Geschichte dürfte eigentlich klar sein. Das ist eben die Taktik des Feindes, mit Wut und verbaler Gewalt, mit Beschämung auf die Leute einzudreschen, um zu erreichen, was man erreichen will. Ihr Lieben, aus meiner Sicht ist das ein absolut menschenverachtendes Vorgehen. Das ist eindeutig nicht der Geist Jesu. Jesus würde niemals irgendjemanden beschämen. Gar nicht. Und wir als seine Nachfolger sollten zu solchen Mitteln auch nicht greifen. Das muss eigentlich klar sein. Ja, wie ging jetzt Nehemia mit diesen Angriffen um? Das ist ja schon heftig. Also wenn du so einen Schlag kriegst, dann gehst du schon leicht in die Knie. Aber Nehemia geht folgendermaßen damit um. Ich betete, Herr unser Gott, hör doch, wie sie sich über uns lustig machen. Strafe sie für ihren Spott. Sorge dafür, dass ihnen ihr ganzer Besitz genommen wird und sie in ein fremdes Land verschleppt werden. Gut, der letzte Teil ist alttestamentlich und ich glaube, sollten wir nicht unbedingt so praktizieren. Aber der erste Teil ist schwer interessant. Herr, unser Gott, höre doch, wie sie sich über uns lustig machen. Das ist immer gut, wenn wir solche Angriffe erleiden müssen, das Gott hinzuhalten, ihm vorzutragen. Jeremia jammert nicht, sondern er klagt Gott sein Leid. Jammern, habe ich ja schon mal gesagt, ist Weinen an des Teufels Brust. Aber Klagen ist Gott, die diese Dinge hinlegen und auch wirklich beim Namen zu nennen, auch den Schmerz, den man damit hat, auch wenn man gesagt kriegt, du bist ja, du tauchst da nichts, du kannst nichts, dass wir das dann auch Gott hinlegen und sagen, ja, das wird mir hier entgegengehalten. Was sagst du denn dazu? Gott ist immer die richtige Adresse für solche spöttischen Angriffe. Und Widerreden oder Gegenattacken, die bringen erfahrungsgemäß nichts. Gott kann sich viel besser für uns einsetzen. Er streitet für uns. Das sehen wir auch in dieser Geschichte. Es ist aber ganz wichtig, dass wir die Dinge klar beim Namen nennen, dass wir sie nicht schönreden. Gut, das Baumaterial ist schlecht, es ist viel Schutt, aber Herr, wir haben von dir einen Auftrag und wir berufen uns auf dich und wir brauchen deine Hilfe. Ja, wie hat das Volk darauf reagiert? Eine sehr schöne Sache. Trotz alledem besserten wir die Mauer weiter aus. Und schon bald waren die Lücken bis zur halben Höhe geschlossen. Denn das Volk arbeitete mit ganzer Kraft. Das ist genau das Thema, was wir auch immer wieder haben. Dass wir in solchen heißen Situationen nicht einknicken und dann uns in Selbstmitleid ergehen, sondern dass wir dann sagen, okay, einerseits halte ich Gott das ganze Ding hin und auf der anderen Seite, ich packe an. Ich lasse mich nicht entmutigen. Ich packe an. Nicht unbedingt mit meiner Kraft, wenn nötig eben mit Gott oder überhaupt mit Gottes Kraft. Ich fange es einfach an. Es ist wirklich ratsamer, sich nicht auf Streitgespräche einzulassen, sondern lieber an die Arbeit zu gehen. Und nebenbei, beim Anpacken, da kann man nebenbei ganz versteckt Aggressionen abbauen, ja, ohne sich dabei zu vergiften. Also Arbeiten ist manchmal auch ganz heilsam. Nun gut, das war der erste Teil der Taktik des Feindes. Das hat nicht gewirkt und nicht gefruchtet. Also gehen die Feinde zur zweiten Eskalationsstufe übrig über, nämlich offener Widerstand, Angriff, Attacke. Als Sambalat und Tobia, die Araber, die Ammoniter, die Einwohner von Aschdod, erfuhren, dass der Aufbau der Jerusalemer Stadtmauer Fortschritte machte und die letzten Lücken schon fast geschlossen waren, gerieten sie in Wut. Ein ganz typisches Zeichen für die Feinde Gottes, in Wut zu geraten. Sie verbündeten sich, um Jerusalem anzugreifen und unsere Pläne zu durchkreuzen. Also, wenn das mit dem Sport nicht klappt, dann gibt's die Aktion Attacke, Angriff. Und so ist es auch heute noch. Wenn Christen zu erfolgreich sind, dann sammeln sich die Feinde und versuchen offene Angriffe, um das gute Werk zu zerstören. Ja. Wie haben die Juden jetzt reagiert auf diesen offenen Angriff? Wieder wie zuvor. Wir aber flehten zu unserem Gott und stellten Tag und Nacht Wachen auf. Interessant. Erste Aktion ist wieder zu Gott gehen, ihm die Situation klagen, ihn um Hilfe bitten. Ich meine, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es ja leider oft so, erst wenn ich nicht mehr weiter weiß, gehe ich zu Gott. Ja. Erstmal versuche ich selber. Das ist meist unklug. Am besten ist, wie ich, wenn Probleme auftauchen, zu Gott zu gehen und zu sagen, Herr, ich brauche deine Hilfe. Aber dann kommt auch das Nächste, was wir dann vor lauter Frömmigkeit nicht aus dem Auge verlieren sollten. Wir stellten Tag und Nacht Wachen auf. Also es wurden handfeste, konkrete Maßnahmen geplant und dann entsprechend in die Tat umgesetzt. Denn Nehemia war ein sehr, sehr kluger Führer seines Volkes. Und er stellte also darum, Nehemia 4, Vers 7, wehrfähige Männer auf, wo die Mauer noch besonders niedrig war und Lücken aufwies. Und er hat die Leute in Sippen eingeteilt, also nach Familiengruppen, sie bewaffnet. Und dann hat er sich alles nochmal ganz genau angeschaut, ob sein Plan auch gut ist. Und dann sagte er zu den führenden Männern und dem übrigen Volk, habt keine Angst vor ihnen, vertraut dem Herrn, denn er ist groß und mächtig. Kämpft für eure Brüder und für eure Söhne und Töchter und Frauen und für eure Häuser. Ja, ihr Lieben, ein guter Führer, der kennt die Schwachstellen und weiß um der drohenden Gefahren. Er ist kreativ und setzt seine Leute und die Ressourcen echt klug ein. Aber vor allem erinnert er an die Kraft des lebendigen Gottes, an die gewaltigen Taten Gottes in der Vergangenheit. Er ermutigt das Volk. Er ermutigt sie und wendet ihren Blick ab von den Schwierigkeiten auf die Größe Gottes, der alle Fäden in der Hand hat. Der Gott der Herrscher, der mächtige Gott der Herrscher, der furchteinflößende Gott, auf den richtet er den Blick und lenkt den Blick des Volkes auf diesen Gott. Er rückt ihre Perspektive zurecht und er gibt ihnen einen Blick für die göttliche Perspektive. Aber auch hier wird der irdische Aspekt nicht komplett ausgeblendet oder gar vernachlässigt. Er ermahnt sie, Brüder, er ermahnt sie, für ihre Brüder, ihre Schwestern, Frauen, Kinder und ihre Häuser zu kämpfen. Das ist echt klug. Er hat die Leute dort an die Mauer gestellt, wo sie gewohnt haben. Das heißt, es war ein direkter Bezug. Da ist die Lücke, wenn da der Feind durchkommt, dann ist er in meinem Haus. Dann ist meine Familie die erste, die massakriert wird. Das hat er ihnen vor Augen gehalten und hat sie genau deswegen dort eingesetzt. Und das nenne ich mal eine kluge Anführerschaft. Ja? Und er hat also auch das nicht aus dem Auge verloren. Ja, und das Ergebnis von der Geschichte? Nehemia 4, Vers 9. Als unsere Feinde hörten, dass wir alles wussten und dass Gott ihre Pläne vereitelt hatte, da konnten wir wieder an die Arbeit gehen. Jeder an seinen Platz. Das ist auch wunderbar, wenn man es mal anschaut. Sie haben Gott das Leid geklagt, dann wollten die Feinde sie angreifen und Gott hat die Pläne offenbart. Der hatte quasi ihnen sie vorgewarnt und sie wussten, was auf sie zukommt, konnten entsprechende Maßnahmen ergreifen. Das ist schon ein Ding, ja. Das kann Gott für uns tun. Wenn wir in Schwierigkeiten stecken, kann er Dinge zustande bringen, die uns helfen, aus der Situation heil rauszukommen. Ja, es gibt noch eine weitere Waffe in diesem ganzen Kampf. Das ist nämlich Entmutigung. Nehemia 4, Vers 4. Das Volk der Judäa sang ein Klagelied. Die Kraft der Träger reicht nicht mehr. Der Schutt ist viel zu viel. Alleine ist es uns zu schwer. Wir kommen nie ans Ziel. Könnten wir auch denken, wenn wir da unten rumspringen, ne? Also wenn man die Container anschaut, die Schuttmengen und so weiter, und man könnte schon denken, Mensch, das hört überhaupt nicht auf. Oder man weiß, mit Gottes Hilfe werden wir es schaffen. Das ist genau die Situation. Die Bauleute hier, die greifen ein Teil der Spottreden von Sanballat auf. Sie wiederholen teilweise wortwörtlich, was dieser gesagt hatte. Die Arbeit ist für die wenigen Juden wirklich viel zu groß. Und mit Beten und Opfern allein ist es auch nicht zu tun und auszurichten. Die Kraft ist viel zu gering. Also an dieser Stelle muss man feststellen, das Gift des Spottes hat schon zu wirken begonnen. Die lieben Leute haben das tatsächlich geglaubt, was dieser Sanballat, der Feind, ihnen vorher vorgehalten hatte. Und ja, das sind vom Endergebnis her betrachtet natürlich Lügen. Das stimmt alles ja gar nicht. Denn tatsächlich wurde die Stadtmauer in 52 Tagen errichtet. Eigentlich auch unglaublich. Trotz aller Widerstände ist in Wirklichkeit die Mauer in 52 Tagen fertiggestellt worden. Aber durch dieses Klagelied der Juden, da ist was ganz Schlimmes passiert. Sie haben an die Lügen des Feindes geglaubt. Und das hat ihnen echt Kraft geraubt. Es gibt ein wunderbares Buch zu dem Thema, die Lügen, die wir glauben. Auch wir erleben manchmal in unserem Leben Dinge und denken, ah, ich kann das nicht, ich bin dazu nicht fähig, ich bin viel zu klein oder so. Wenn wir solchen Lügen Glauben schenken, dann hat das Auswirkungen auf unser ganz praktisches Leben. Und es ist wichtig, diese Lügen als Lügen zu identifizieren. Der Nehemia, der hat diesem Gift ganz klug entgegengewirkt. Er hat nämlich den Lügen die Wahrheit Gottes gegenübergestellt. Das ist auch die Art, wie Jesus Christus gearbeitet hat. Er hat die Werke des Teufels zerstört, indem er sie ins Licht gebracht hat, indem er die Wahrheit hingestellt hat, indem er gezeigt hat, das ist Lüge und das ist Wahrheit. So wird das Werk der Finsternis zerstört. Nehemia hat den Leuten in Erinnerung gerufen, dass sie einen gewaltigen Gott auf ihrer Seite haben. Und parallel dazu hat er ganz praktische und kluge Maßnahmen ergriffen. Das ist so wichtig, dieses Beides, dass die göttliche Perspektive, die göttliche Seite zu sagen und zu sehen und dann auf der anderen Seite aber auch praktische Maßnahmen zu ergreifen. Ja, Nehemia war ein echtes Vorbild. Er war Tag und Nacht präsent. Er hat seine Kleider nicht mehr ausgezogen, bis die Lage bereinigt war. Das ist schon ein Einsatz. Ich meine, war auch ein bisschen anrüchig, vermute ich. Also, er hat seine Kleider nicht mehr ausgezogen, bis das die Lage bereinigt war. Er hat es auch seinen Dienern und den Soldaten gesagt und er hat alles, was er hatte, in den Dienst des Reiches Gottes gestellt und war direkt an vorderster Front. Er hat sich nicht versteckt, wie das viele Führer gerne tun. Die sitzen hinten in der Etappe und sagen, kämpf mal schön und wenn es dann richtig heiß wird, dann hauen sie ab. Nein, Nehemia stand direkt an vorderster Stelle. Er war ein Vorbild für die Bauleute. Und das hat ungemein ermutigt. Ich denke, dass Nehemia auch so manchen der Entmutigten getröstet hat. Dann stehst du da an deiner Mauer und kannst den Eimer fast nicht mehr hochheben. Und dann kommt der Nehemia und klopft dir auf die Schulter und sagt, du, mit Gottes Hilfe, wir schaffen das. Was ist das für eine schöne Art, Menschen so aufzubauen? Nehemia hat die Menschen echt getröstet. Und wisst ihr, was ganz schön ist? Habt ihr mal nachgeguckt, was Nehemia eigentlich bedeutet? Also ich bin ja immer, bei solchen Geschichten gucke ich immer sofort nach. Nehemia heißt, Gott tröstet. Das ist wahrhaftig kein Zufall, ihr Lieben. Ich finde solche Details immer wieder in der Bibel und bin immer wieder erstaunt, wie Gott ganz präzise und auf ganz geniale Art und Weise Dinge regelt. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Die Eltern von Nehemia haben ihm diesen Namen verpasst, Nehemia. Gott tröstet. Und dann befördert Gott den Nehemia an den Königshof von dem größten König der damaligen Welt. Und ausgerechnet diesen Mann beruft er dann zum Wiederaufbau der Stadtmauer. Einen Tröster. Gott wusste, was das Volk braucht. Die brauchen keinen Theologen, keinen Theoretiker. Entschuldigung, es ist nichts gegen Theologen. Aber an der Stelle war ein Praktiker gefragt, der tief, ganz tief in Gottes Wort verwurzelt war. Der wusste, dass man immer und in jeder Situation zuallererst Gott fragen muss. Und so einen Mann platziert er am Hof des Königs Artaxerxes. Ist das nicht irre? Und dann lässt er eine Situation entstehen, wo Nehemia seinen Herzenswunsch äußern kann, die Stadtmauer muss wieder aufgebaut werden, die Schmach der Stadt Jerusalem und meines Volkes Israel muss getilgt werden. Also ich finde das wunderbar. Das macht mir auch Mut, wenn ich mir die heutige Weltgeschichte so angucke, dann denke ich ja manchmal, Herr, hast du die Kontrolle verloren? Und dann weiß ich, nein, der Gott, der in der Lage war, Nehemia an diesen Königshof zu platzieren und ihn dann mit dem Mauerbau zu beauftragen, der gleiche Gott, der dafür gesorgt hat, dass der Kaiser in Rom eine Volkszählung veranlasst hat, und zwar nicht irgendwann, sondern zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, sodass nämlich Jesus in Bethlehem geboren werden musste. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Der Kaiser in Rom musste diese Volkszählung zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt ansetzen. Daraufhin ist ja dann, ihr kennt die Weihnachtsgeschichte, Josef und Maria in den Ort Bethlehem gezogen und dort wurde Jesus geboren. Sonst wäre er nämlich in Nazareth geboren worden. Sehr interessant. Also Gott hat über das ganze Weltgeschehen alles unter Kontrolle und wir brauchen uns nicht zu fürchten. Und so war es auch hier in dieser Geschichte. Gott hat auch diese ganze Geschichte in seiner Hand. Ihr Lieben, an dieser Stelle muss ich einmal persönlich Buße tun vor euch allen. Also dieses Spottlied hat mich tief getroffen, was da gesungen wurde. Ich selber habe nämlich bis vor kurzem immer wieder gesagt, wenn wir in dieser Gemeinde Eigenleistung machen, sagt mir Bescheid, dann fahre ich in Urlaub. Ich habe nicht geglaubt, dass wir jemals so weit vorwärts kommen und so gut vorwärts kommen, weil ich Lügen geglaubt habe. Nämlich, wir sind keine Schaffergemeinde, wir sind eher Theoretiker, die gerne Geld geben, aber anpacken, das ist nicht so unser Ding, solche Dinge. Ja, und was ist dann tatsächlich passiert? Es ging viel besser vorwärts als gedacht. Und ja, ich muss wirklich gestehen, ich habe diesen Lügen geglaubt und ich muss mich jetzt wirklich korrigieren, wir sind doch eine Schaffergemeinde. Wie schön. Und ich bin so dankbar, dass es Brüder an meiner Seite hatte, die meinen mangelnden Glauben ausgeglichen haben. Danke dafür. Also, ich muss sagen, ich bin so begeistert, dass Gott auch trotz meiner Fehler und unserer Fehler mit seinem Werk ans Ziel kommt. Das ist für mich jetzt hier eine ganz klare Lehre aus dieser Geschichte. Ja, was will uns denn eigentlich die ganze Sache heute sagen? Gut, damals, ja. Aber heute, auch wir stehen in einem Auftrag Gottes, nämlich sein Reich zu bauen, auf dem Platz, an dem wir gerade stehen. Und wir müssen auch mit Widerständen rechnen. Wir sind auch eine kleine Gruppe. Ja, wenn man mal guckt, wie viele freikirchliche Christen es in Deutschland gibt, dann ist man ehrlich gesagt, ich war schockiert. Also es sind vielleicht 100.000, ja. 200.000, allerhöchstens, ja. Wenn man sieht, wie wenig Christen in Deutschland unterwegs sind, ja, und die Kirchen verlieren derzeit jedes Jahr 1 Million Mitglieder, dann wisst ihr, wohin die Reise geht. Wir sind auf dem Weg in ein heidnisches Zeitalter. Ja, und auch wir müssen uns mit ganz konkreten Angriffen auseinandersetzen. Spott, ja, ich hatte schon gesagt, dass mir selber auch oft gesagt wurde, bei euch Christen, da sind doch sowieso nur die Verlierer versammelt. Ja, wer schwach ist, der braucht Religion. Ihr tröstet euch doch nur mit dem Himmel, weil ihr es auf dieser Welt zu nichts bringt. Habt ihr sowas schon mal zu hören gekriegt? Oder was haben wir denn schon für einen nennenswerten Einfluss in unserer Gesellschaft? Na, früher du, da war das so, dass der Kaiser Wilhelm noch von Christen erzogen wurde und heute haben wir Christen eigentlich fast nichts mehr zu melden. Könnte man denken. Oder auch Angriffe von außen, ja. Wer heute christliche Grundwerte wie Ehe und Familie hochhält, der kann oft sein blaues Wunder erleben. Wer sich gegen Lug und Betrug wendet, der wird echt in die Mangel genommen. Also in meiner Firma war es dann so, da wurde gelogen, dass sich die Balken biegen. Und man hat erwartet, dass ich da mitmache. Aber irgendwann hat mein Chef auch begriffen, naja, wenn der anruft, dann geben Sie lieber durch, Sie können ja nicht lügen. Ja, da fühlte ich mich dann schon ein bisschen geehrt. Ja, aber ich habe schon gemerkt, es ist kein Wert, der heute ganz groß in Mode ist. Ich selber habe erlebt, wie ganz liebe Freunde in den Medien ganz heftig angegriffen wurden, weil sie sich gegen Abtreibung ausgesprochen haben. Ich habe auch erlebt, wie Matthias Hoffmann, der Gründer der Organisation Wüstenstrom, ganz heftige Angriffe erlebt hat, weil er sich gegen oder für Homosexualität eingesetzt hat, also für das Thema. Ihm wurde sogar seine wissenschaftliche Reputation abgesprochen und man hat ihn wirklich diffamiert bis hin zum Rufmord. Ja, das sind alles Dinge, die auch heute noch passieren und unter denen wir manchmal leiden. Aber wir haben die gleichen Waffen an der Hand wie Nehemia seiner Zeit. Genau wie Nehemia können wir nämlich, wenn wir solche Dinge erleben, diese Dinge Gott hinlegen und hinhalten und sagen, Herr, sieh, was sie über mich reden. Ja, wir können ihm das anbefehlen und wir dürfen wissen, wir haben den Gott der Herrscher, den lebendigen Gott auf unserer Seite. Auch wenn die Leute manchmal denken, naja, Gott ist der weiße Mann mit dem Rauschebart im Himmel, aber in gewissen Situationen werden sie erleben, dass Gott heilig ist und dass er furchterregend sein kann, wenn man sich gegen ihn stellt, dass er aber voller Erbarmen und Güte und Gnade ist, wenn man sich auf ihn einlässt. Wir können auch wie Nehemia diese Adlerperspektive, Gottesperspektive einnehmen, die Sache von oben betrachten und nicht von unten. Damit lösen sich oft Probleme in Luft auf. Ja, das ist so ähnlich wie bei dem Scheinriesen in der Augsburger Puppenkiste. Ja, für die Älteren unter uns, die den noch kennen, ja, da gab es einen Riesen und je näher man kam, desto kleiner wurde er. So ist es auch oft mit Problemen. Wenn wir auf sie zugehen, proaktiv, dann werden die plötzlich kleiner. Wir können Gott echt bei aktuellen Problemen bitten, einzugreifen. Ja, manchmal denke ich, okay, es gibt nach dem Gottesdienst immer Gelegenheit, hier zu beten, aber da tauchen viele nicht auf. Ich habe ein bisschen Angst, dass ihr dann versucht, alles alleine zu klären. Aber lasst euch doch einfach mal helfen. Legt doch einfach mal die Dinge Gott hin und ihr werdet Wunder erleben. Keine blauen, aber Wunder. Ja, und aber, wir dürfen aber auch kluge Maßnahmen ergreifen. Also wir sollen als Christen auch klug sein und Dinge machen, die zum Ziel führen. Und ja, da gibt es ein wunderschönes Beispiel, was mich schon jahrelang bewegt, weswegen ich auch Dauerspender bei der Sache bin. Es gibt Ungerechtigkeit durch Lohn und durch Sexsklaverei. Und das Ganze ist oft so groß, dass wir denken, ach, da kann man nichts machen. Aber es gibt eine Organisation, die heißt Justice for Jesus. Und das sind Christen, die sich aufgemacht haben, da nicht zu schweigen. Die benennen das Unrecht beim Namen. Und dann starten die ein Gerichtsverfahren. Es gibt Präzedenzfälle und Leute werden verurteilt. Zum Beispiel in Indien, da haben die Firmenchefs, die Kinder ausgebeutet haben oder Menschen in finanzielle Abhängigkeit gebracht haben, angezeigt wegen Lohnsklaverei. Und am Anfang gab es in Indien überhaupt gar kein Gesetz dafür, beziehungsweise keine Rechtsprechung. Und deswegen wurden die auch nicht behelligt. Dann haben die einen Grundbesitzer angeklagt. Es gab ein Gerichtsverfahren, es gab einen ersten Präzedenzfall. Und damit konnten weitere Gerichtsverfahren gestartet werden, weil es gab ja einen Präzedenzfall. Und dadurch wurde das Thema Lohnsklaverei in Indien ganz massiv in eine richtig gute Richtung beeinflusst. Auf den Philippinen gab es unglaublich viele Übergriffe sexueller Art auf Kinder. Die wurden da in Bordellen gehalten. Und die haben dann ganz knallhart diese Bordelle beobachtet, die Kunden fotografiert und in der Zeitung veröffentlicht und die dann angeklagt. Und innerhalb von 2 Jahren ist dieses Problem um, ratet mal, wie viel Prozent gesunken? Um 80%. Um 80% hat das Thema Kindermissbrauch auf den Philippinen abgenommen, weil Christen sich aufgemacht haben, die Dinge beim Namen zu nennen und zu kämpfen. Oder ein ganz großes Beispiel aus der weiteren Vergangenheit. Die Sklaverei war ja ein ganz riesiges Thema im 18. Jahrhundert. Und der John Wilberforce, der hat sein ganzes Vermögen eingesetzt und sein ganzes Leben gegen Sklaverei gekämpft. Und am Ende seines Lebens, weil er als Christ übrigens sagte, es kann nicht sein, dass ein Christ den anderen unterwirft, dass es ein Mensch einen anderen besitzt, ja, das kann nicht sein. Sklaverei ist nicht von Gott und hat da gekämpft. Und am Ende seines Lebens durfte er erleben, wie sein Kampf Früchte getragen hat. Also, wir sind nicht die kleinen Hanswürste. Wir sind die Menschen, die den lebendigen Gott auf ihrer Seite haben. Ja, alles in allem. Aber auch ohne Kraftanstrengung geht alles nicht. Alle müssen da, wie ich, viel Kraft und Energie reinstecken und das merken wir ja auch hier beim Umbau. Wir müssen manchmal wirklich auch, wie ich, die Ärmel hochkrempeln und anpacken. So, und als letztes, alle diesen guten Ratschläge, die gelten im Übrigen nicht nur für die geistlichen Aspekte. Wir sehen ja jetzt hier eine Geschichte, wo es darum geht, um einen göttlichen Auftrag. Auch wir haben manchmal göttliche Aufträge, aber das ganze Thema gilt auch für unsere höchstweltlichen Probleme. Es ist immer gut, also die eigenen Probleme Gott hinzulegen und von ihm Hilfe zu erwarten. Es ist immer gut, wenn wir entmutigt sind, ihm auch das hinzulegen, zu klagen. Nicht jammern, sondern klagen. Aber mit dem Hintergedanken, Herr, greif du ein. Auch wir können, wie Nehemia, wirklich Ermutigung in unseren Prozessen gebrauchen und dazu müssen wir manchmal Hilfe in Anspruch nehmen. Die Frage ist, wie gehen wir mit Problemen persönlicher Art um? Sind wir dann barmherzig und voller Geduld und trotzdem voller Klarheit. Auch wir Christen, wir müssen und dürfen uns nicht alles gefallen lassen. Es ist aber wichtig, dass wir in einer guten Weise reagieren. Wenn wir angegriffen werden, dann in diesem Geiste Jesu. Nicht mit Beschämung, mit Spott und Wut, sondern mit Demut und Barmherzigkeit, aber auch in großer Kraft und Klarheit. Ich bin immer dafür, dass wir Christen ja die Fahne hochhalten sollten und nicht so unten unterm Teppich drunter durchkrabbeln, sondern wirklich zu sagen, ich habe den lebendigen Gott auf meiner Seite. Ich brauche mich nicht zu fürchten. Du hast ein Problem, weil du dich mit dem lebendigen Gott anlegst. Wenn wir in dieser Weise agieren, dann werden wir ans Ziel kommen. Ja, eine gute Frage in dem Zusammenhang ist immer, was würde Jesus tun? Wie würde Jesus handeln? WWJD, what would Jesus do? Wenn das unser Maßstab ist, mit dem wir handeln, dann wird die Welt unsere Gerechtigkeit erkennen, die nämlich in Jesus Christus begründet ist. Und das ist toll, wenn die Welt sieht, der Mann, der geht ganz anders damit um. Das ist kein Weichei, der sich ein X für ein U vormachen lässt, aber der ist ganz klar, aber er ist wirklich voller Barmherzigkeit. Dann sehen sie die Gesinnung Jesu und den Geist Gottes, der voller Gnade ist. Und das wünsche ich uns allen, dass wir das hinkriegen. Also in dem Sinne, seid gesegnet.